Tja, was soll ich sagen? Das ist das Problem eines Podcasts. In dem Moment, wo man auf den Aufnahmeknopf drückt, ist die Sendung eigentlich schon nicht mehr aktuell. Und besonders in diesem Fall. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Das Gespräch, was ich mit Sascha Klaverkamp geführt habe, war, glaube ich, sehr interessant und unterhaltsam. Problem nur, in dem Moment, wo wir unsere Aufnahme beendet hatten, kam die Meldung rein: Es hat sich was getan. 10.000 Zuschauer dürfen am Sonntag mit dabei sein, wenn Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen spielt. Ein paar dieser Tickets, 3.500, um genau zu sein, gehen aufgrund bestehender Verträge an VIP-Kunden und Partner des Vereins. Und natürlich gibt es auch ein kleines Kontingent für die Gästefans, also die Fans von Bayer Leverkusen. Und ja, am Donnerstag, also heute, wenn ihr die Sendung hört, am ersten Ausstrahlungstag, waren die rund 5.500 Tickets, die es gab, innerhalb weniger Minuten vergriffen, 15 Minuten. Und dann waren sie weg. Also man merkt schon, die Leute haben wieder Lust ins Stadion zu gehen. Das war ja auch im Vorfeld klar. Sobald das wieder möglich ist, werden auf jeden Fall die Leute Schlange stehen, was die Tickets angeht. Ja, und dementsprechend die Sendung, also der Inhalt der Sendung, ist ein bisschen anders als das, was der Aktualität entspricht. Ich glaube, unsere grundsätzliche Meinung ist die gleiche. Das werdet ihr dann auch später hören. Aber das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Die Regelung hat sich geändert. Es dürfen bis zu 50% des Stadions ausgelastet werden, aber maximal 10.000 Menschen dürfen mit dabei sein. Das ist momentan die Regelung. In Innenräumen ist es ein bisschen anders. Bei maximal 30% der jeweiligen Höchstkapazität dürfen bis zu 4.000 Fans mit dabei sein. Betrifft den Fußball natürlich nicht, aber der ein oder andere von euch mag es eventuell noch nicht mitbekommen haben. Das sind also die neuen Corona-Verordnungen und ja, die Klage bzw. die Nachfrage besser gesagt beim Gericht in Münster, ob das denn nun alles rechtswidrig oder rechtskonform ist, die fällt für den Moment mal flach. Gucken wir mal, was draus wird. Wie gesagt, die Aktualität hat uns ein bisschen überholt und das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Jetzt dann viel Spaß mit unserer neuen Ausgabe des BVB-Podcasts hier bei den Ruhrnachrichten. Auch bei YouTube. Ab sofort auch bei YouTube, sagt Sascha Klaverkamp. Wahnsinn. Das heißt, wir werden vom Podcast zum Vodcast.
Ja, so kann man das sagen. Wir steigern uns. Ist das nicht toll?
Das ist großartig. Wir könnten auch in unser TV-Studio gehen und dort könnten wir das Gerät aufbauen, gleichzeitig das Video aufnehmen. Ich weiß nicht, das wäre noch spektakulärer.
Ja, vielleicht ist das der nächste Schritt. Haben wir auch schon drüber nachgedacht. Fände ich auch cool. Dann macht es noch mehr Spaß, wobei wir dann natürlich immer gepflegt sein müssten rein äußerlich. Das ist schon wieder ein Argument dagegen.
Ja, dann können wir es nicht bringen.
Andererseits, du bist total talentierter Jonglagekünstler. Du könntest dann auch natürlich während des Podcasts ein bisschen jonglieren.
Ja, ich könnte Zaubertricks vorführen auch.
Ungeahnte Potenziale, die in diesem Podcast stecken.
Das könnten wir dann vermarkten lassen von Siegfried und Roy.
Die sind tot.
Ja, aber ja, das ist richtig.
Wir könnten die neuen Siegfried und Roy sein.
Wie heißen denn diese neuen Zauberer, diese Jungen?
Die Ehrlich Brothers.
Warst du das schon mal?
Nee, aber ich habe gehört, die sollen echt gut sein in der Live-Show.
Ja, habe ich auch gehört.
Die sehen ja also ein bisschen spooky aus, finde ich, aber scheinen nette Typen zu sein.
Ja, kommen ganz sympathisch rüber, habe ich im Fernsehen auch schon mal gesehen. Lass uns da hingehen.
Wo jetzt? Ins Studio und jonglieren oder zu den Ehrlich Brothers?
Zu den Ehrlich Brothers. Ja, können wir natürlich machen. Ja. Wir können unsere Weihnachtsfeier nachholen. Die musste ausfallen. Katastrophe.
Ja, das geht ja, glaube ich, allen, die zuhören, auch so, ne, dass man auf vieles gerade verzichten muss und auch schon in der Vergangenheit verzichten musste. Echt Mist, weil unsere Weihnachtsfeiern waren immer fleischlastig, aber vielleicht auch deswegen so gut.
Ja, wir hatten nämlich dieses Jahr geplant, dass wir griechisch essen.
Ja, also letztes Jahr. Wir hätten Tage noch später was davon gehabt.
Tzatziki. Ja. Und alle so in unserem Flaki, Umfeld Bifteki. Auch. Ah, lecker.
Ja. Mhm. Speichelsturz habe ich gerade, wo wir drüber sprechen.
Ja. Also letztes Jahr wäre es ja gewesen. Wir haben jetzt schon Februar.
Ja, irre, ne? Kein Witz, ich habe heute eine Weihnachtskarte bekommen. Ich sage jetzt nicht von welchem Unternehmen, weil das wäre ja unternehmensschädigend. Aber ich habe heute tatsächlich noch eine Weihnachtsgrußkarte bekommen auf dem Schreibtisch. Also entweder war die Post so langsam oder die hat sich im Haus verirrt in der Zeit. Ich werde es noch versuchen herauszufinden.
Es wäre jetzt geile Werbung, wenn ich es einbauen würde, aber ich weiß natürlich nicht, von wem die Karte gekommen ist.
Das kann ich nicht sagen.
Nein, ist okay. Ist in Ordnung. Ich habe Florian Gröger, der unsere Weihnachtsfeiern organisiert, gesagt, lass uns das im April, Mai nachholen. Ist doch eine gute Idee.
Absolut, weil auch da schmeckt Gyros natürlich.
Ja.
Und wir hätten die Chance, es vielleicht sogar draußen zu machen, um damit auch allen eventuellen Einschränkungen zu entgehen.
Ja, aber im April, Mai, ich bitte dich. Da sind wir durch.
Ja, wir sind ja eh schon alle durch. Also ja, sprich ja, geboostert und
ja, das sowieso.
Ja, durch, wenn du es so definierst. Ich glaube, nach deinem Gesichtsausdruck, dass wir durch sind, da hast du auch recht. Einen Schaden haben wir irgendwie alle.
Ich habe mich in der Tiergalerie boostern lassen. Überragend. 5 Minuten hat das gedauert. Davon waren 3 Minuten hingehen und 1 Minute gefühlt zurückgehen. Weil ich musste ja erst gucken, wo es genau ist. Habe ich ein bisschen gebraucht, habe ich es gefunden. Dann gehe ich da hin. Ja, füllen Sie hier mal den Zettel aus. Da musstest du aber auch nicht 20 Sachen ausfüllen, sondern hat wirklich 1 Minute gedauert. Gehst rein, Spritze, zack, tschüss.
Danke. Und die haben dich wirklich geimpft. Du hast aufgepasst.
Ja. Ja, ja. Okay. Also es hat gepiekst. Ich bin ja jetzt nicht so der Freund von Spritzen, muss ich offen zugeben. Also das ist nicht so meine Sache, aber ist ja für einen guten Zweck. Für die Gesellschaft, Solidarität muss man machen, eigene Gesundheit, Gesundheit anderer Leute. Und dann wollte ich erst zum Stadion, habe ich den Kollegen Marvin Hoffmann gefragt, der kannte sich ja aus und hat gesagt, ma, da brauchst du schon 1 Stunde. Habe ich gesagt, na, 1 Stunde habe ich nicht. Ja, dann geh doch mal in die Tiergalerie. Und ich dachte, da ist bestimmt eine riesige Schlange. Nix, kam sofort dran. Also das fand ich wirklich überragend.
Ja, und ich kann unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Also halte ich für genauso elementar und wichtig, dass man sich impfen lässt. Habe ich auch geboostert, meine ganze Familie auch. Und der BVB ist deutscher Impfmeister. Wenigstens der Titel ist schon da. Also das Impfzentrum hat er jetzt geschlossen im Stadion. Das ja. ist durch das Thema. Aber die haben fast 20.000 Impfungen da gemacht. Und deswegen der Titel deutscher Impfmeister, den haben sie sich verdient an der Stelle. Respekt, tolle Aktion.
Ja, das hat sehr, sehr gut funktioniert. War auch ein Anreiz für den einen oder anderen, glaube ich. Aber da haben sich die Borussen gegenseitig mitgerissen sozusagen.
Ja, und dann, glaube ich, gab es ja so Aktionen. Ne? Man konnte sich impfen lassen und dann gleichzeitig noch irgendwie einen Stadionrundgang machen, mal in der Kabine vorbeischauen, wo sich Spieler sonst umziehen, das Heiligtum, wo man sonst nicht reinkommt, und es mit einer Impfung zu verbinden. Das haben dann eben auch viele genutzt. Und so einen besonderen Ort, dieses Stadion dafür zur Verfügung zu stellen, diese Idee hat offenbar näher vieler Menschen und auch vieler Fans getroffen.
Ich fand's auf jeden Fall super. Tolle Geschichte. Ich hoffe, dass auch viele, die zuhören, schon längst geboostert sind. Ich wiederhole das regelmäßig. Nicht, weil ich den Leuten damit auf den Keks gehen möchte, sondern weil ich glaube, dass das einfach wichtig ist. Jetzt gibt's eine Klage. Also es wird eine Klage geben, sagen wir es mal so. Ja, die Klage wird kommen, weil einige Vereine werden natürlich herausfinden, oh, es gibt da eine Gesetzeslücke, beziehungsweise die Diskussion kommt ja mehr oder weniger, behaupte ich jetzt mal, aus Hamburg. Elbphilharmonie, 90% ausgelastet. Sorry, aber also wenn du das machst und da passen ein paar Leute rein in das Ding, dann kannst du nicht sagen, wir sind im Stadion mit 750. Das ist ja lächerlich.
Ja, und da hat Aki Watzke absolut recht mit seiner Aussage, das versteht kein Mensch mehr. Da hat er vollkommen recht, da spricht er mir auch aus der Seele, weil da brauchst du gar nicht bis nach Hamburg gehen. Also ich war zwischen Weihnachten und Neujahr, war ich hier im Zirkus Flickflack in Dortmund. Tolle Show, super geil, kann ich nur empfehlen. Hat richtig Spaß gemacht mit den Kindern auch. Und da hieß es vorher nur 65% Platzauslastung, eben aus Corona-Gründen. Ich schon, oh super, da haben wir schön Platz auf der Tribüne. Ja, Pustekuchen, die haben alle 65%, die dann da rein durften, quasi auf eine Tribüne gepackt. Alle saßen Schulter an Schulter, Gesicht an Gesicht auf einer Tribüne. 3 Tribünen waren leer. Da fragst du dich schon, wo ist denn da der Sinn, nur 65% reinzulassen? Aber es waren 65%. Und beim BVB dürfen unter freiem Himmel nur 0,92% der Kapazität genutzt werden. Ja. Die Zahl musst du dir mal vor Augen führen. Und da habe ich auch totales Verständnis für Bundesliga-Vereine. Ist ja nicht nur der BVB, der 1. FC Köln, Arminia Bielefeld machen es ja genauso, gegen die NRW-Landesregierung an der Stelle zu klagen, dass die sich eben über eine Ungleichbehandlung definieren an der Stelle. Und das finde ich auch korrekt, dass man das als Ungleichbehandlung empfindet. Du gehst ins Theater und ins Kino, die dürfen irgendwie jeden zweiten Sitz belegen oder jeden dritten, keine Ahnung, auf jeden Fall deutlich mehr, als es ein Fußballclub unter freiem Himmel darf, wo die Ansteckungsgefahr, wo das Infektionsrisiko deutlich geringer ist als indoor. Und dem Fußball wurde ja auch, ne, in den vergangenen Monaten gerne mal so eine Sonderbehandlung vorgeworfen, nach dem Motto, ja, die kriegen ihre Extrawürste, die dürfen da spielen, die dürfen ihr Ding machen. Aber das extreme Gegenteil ist jetzt gerade der Fall. Also der Fußball wird aus meiner Sicht da an der Stelle jetzt unfair behandelt.
Da fällt mir ein toller Vergleich ein. Ah, übrigens, also ich bin ja im Handball unterwegs, wird der ein oder andere ja mitbekommen haben. Alina Greisels, deutsche Handballerin des Jahres geworden.
Ja, ich habe ihr auch gratuliert. Ich habe gesagt, verdiente Krönung, super.
Ja, der BVB Handballfrauen. Und dort ist es so, die spielen in Wellinghofen. Und da dürften 750 Leute in die Halle rein. Und wer schon mal in der Halle war, weiß,
da ist sie voll.
Eigentlich ist sie da voll. Es waren auch schon mal mehr als 750 da. Also gequetscht passen 2000 rein, sagen wir mal so grob. Dann ist aber auch eine geile Atmosphäre.
Da erinnere ich mich übrigens dran, wenn ich da reingrätsche, an die früheren, als ich noch BVB Handball gemacht habe, an die früheren Spiele im hieß das noch Challenge Cup, glaube ich, ne? Im Challenge Cup, den sie dann ja auch gewonnen haben. Über 2000 Zuschauer, rappelvoll, Hammer-Atmosphäre. Du hast dein natürlich eigenes Wort nicht mehr verstanden. Wäre cool, wenn das irgendwann mal wieder ungezwungen möglich ist. Eine volle Halle und eine geile Stimmung, wo so gefühlt das Wasser von der Decke tropft, weil so eine heiße Atmosphäre da herrscht.
Ja, das ist wirklich sensationell. Also die Halle ist natürlich von Anno dazumal. Ja. Sie sollten in der neuen spielen, irgendwann dann am U, aber das ist ein anderes Thema. Also was ich sagen wollte ist, das ist eine Regionalveranstaltung, wenn sie ein Bundesligaspiel spielen. Und deswegen dürfen 750 rein. Sie haben dann von sich aus gesagt, nee, wir machen nur 500. Kommen eh nur 300, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. In der Helmut-Körnig-Halle, wo sie die Champions-League-Spiele austragen, das ist ja die Leichtathletik-Halle direkt neben dem Stadion Rote Erde. Und da ist es so, da hast du ja unendlich viel Platz, da passen auch deutlich mehr Zuschauer rein. Da werden ja auch die Hallen-Stadtmeisterschaften eigentlich immer ausgetragen, mussten ja jetzt leider zum zweiten Mal hintereinander abgesagt werden. Sehr, sehr schade. Aber da ist es halt so, da dürfen genauso viele, also rein theoretisch dürften genauso viele rein wie ins Stadion. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist also aus meiner Sicht eine komplette Farce.
Ja, die Politik argumentiert ja an der Stelle dann auch gerne und sagt, man darf ja nicht nur den Veranstaltungsort allein betrachten, sondern es gehe ja auch um die Probleme bei der An- und bei der Abreise. Wenn jetzt viele Fans kommen, dass dann Busse und Bahnen voll sind, dass eben da Begegnungen, Kontakte stattfinden, die es zu vermeiden gilt. Aber auch da hält der BVB in seiner Argumentation, was ja auch Teil dieser Klage ist, die jetzt eingereicht wurde beim Oberverwaltungsgericht in Münster, da hält der BVB auch dagegen und sagt, hey, wir haben eine Auswertung gemacht bei einem unserer jüngsten Spiele. Da waren 15.000 Zuschauer da und wenn wir uns die An- und Abreisesituation anschauen, dann kommt ein Großteil der Leute mit dem eigenen PKW, kein großes Infektionsrisiko, weil auch über 10.000 Parkplätze da sind. Und viele, die ja eben aus der Stadt selbst kommen, kommen mit dem Rad oder kommen zu Fuß. Und wir haben deutlich weniger Aufkommen im ÖPNV, als wir es quasi im Berufsverkehr haben, wo morgens und nachmittags die Busse und Bahnen und im Schulbusverkehr teilweise proppenvoll sind. Und deswegen, glaube ich, zieht auch dieses Argument der Politik an der Stelle nicht, ja, wir müssen die An- und Abreise auch betrachten. Ja, muss man. Aber sie ist bei einer maßvollen Zuschauerzahl im Stadion. Wir reden ja nicht darüber, dass die Hütte da mit 80.000 jetzt wieder vollgeproppt werden soll im Signal Iduna Park. Nee. Aber wenn wir darüber reden, dass wir vielleicht 10 oder 15 oder 20.000 vielleicht wieder reinlassen können, dann kannst du es trotzdem so regeln, dass auch die An- und Abreise so entzerrt ist, dass es eben keine großen Besuchermengen und Probleme am Einlass mit Staus gibt.
Meine Prognose, lehne ich mich weit mit aus dem Fenster, aber meine Prognose, wir werden in dieser Saison wieder ein volles Stadion sehen. Das heißt nicht Stehplätze auf der Südtribüne, aber ein volles Stadion. Glaubst du das auch?
Kann ich mir gut vorstellen mit Blick auf den Sommer. Ja. CDU-Boss Friedrich Merz hat sich ja jetzt schon ein bisschen vorgewagt. Der hat ja, ich glaube gestern war es, gesagt, er würde auch dafür plädieren, es stufenweise zu machen, also wirklich jetzt schon eine Perspektive aufzuzeigen. Wir machen das schrittweise. Wir machen jetzt mal ersten Schritt, sag ich mal, hat er vorgeschlagen, glaube 10.000 und dann den nächsten Schritt mit ein paar mehr und dann wieder ein paar mehr und dann gucken wir immer, wie die aktuellen Auswirkungen sind und dann gehen wir eben Schritt für Schritt zurück zur Normalität. Ich finde es gar nicht so unklug, diesen Vorschlag.
Ja, finde ich auch. Am Freitag soll jetzt eine erste Entscheidung fallen, oder?
Naja, bis Freitag hat jetzt die NRW-Landesregierung Zeit, Stellung zu nehmen zu dieser Klage gegen die Corona-Schutzverordnung, die jetzt vom BVB in Münster eingegangen ist. Und bis Freitag kann sie eben sagen, naja, wir halten das aus der und der Sicht aber für rechtskonform. Der BVB hält es ja für rechtswidrig. Ja, und dann müssen die Richter in Münster eben entscheiden. Also glaube ich, dass das, je nachdem wie schnell die Landesregierung da Stellung nehmen wird, dass das aber zu spät kommen dürfte für das Spiel am Sonntag gegen Leverkusen. Da werden es wahrscheinlich so oder so, wie auch immer die Entscheidung in Münster ausfällt, noch 750 Zuschauer nur sein. Aber dann für das nächste Spiel dann, das nächste Heimspiel, könnten es dann hoffentlich mehr werden. Und das wird ja auch ein ganz geiles. Das nächste Heimspiel ist ja dann gegen die Glasgow Rangers in den Europa League Playoffs. Also da eine geile Stimmung zu haben, dank eben auch vieler Zuschauer, das dürfte dem BVB echt helfen.
Ich glaube, sportlich werden sie die Glasgow Rangers auch so schlagen, selbst ohne Zuschauer, aber das wäre natürlich fantastisch. Bei so einem Spiel wäre die Hütte ja komplett voll gewesen, müssen wir nicht drüber sprechen. Eingegangen ist also eine Klage. Eingegangen sind aber keine neuen Spieler bei Borussia Dortmund. Für diese fantastische Gerhard Delling-Überleitung feiere ich mich gerade innerlich komplett. Selbst die Leute draußen können es nicht sehen. Aber warum gibt es keine neuen Spieler? Sebastian Kehl hat ja da auch ein bisschen was zugesagt. Es gibt auch Abgänge.
Ja, es gibt Abgänge. Einmal Ansgar Knauf, den der BVB an Eintracht Frankfurt verliehen hat für 1,5 Jahre. Und das ist aus Sicht von A, dem BVB und B, auch aus Sicht von Ansgar Knauf, ein total nachvollziehbarer Schritt. Der Junge bekommt hoffentlich da die Chance auf mehr Spielpraxis, als er sie beim BVB bekommen würde in den nächsten Monaten und hat da eben die Chance, sich zu entwickeln und über ihm diesen Umweg zu zeigen, dass er eben auch was auf hohem Niveau für den BVB-Kader sein kann mit Blick auf die nahe Zukunft. Ja, und dann eben ein zweiter Abgang, Tobias Raschel, der ja auch zumindest nominell im Profikader, im erweiterten Profikader aufgeführt war, aber sich da nicht hat durchsetzen können. Also großes Talent, toller Fußballer, Tobi Raschel, aber der ist jetzt zu Greuther Fürth gegangen und ich glaube, dass es für Fürth eben auch schon so ein perspektivischer Transfer ist. Der Vertrag von Tobias Raschel wäre jetzt im Sommer in Dortmund ausgelaufen und der wäre spätestens im Sommer gegangen und so kann er schon noch in der Rückrunde in der Bundesliga für Fürth hoffentlich noch ein paar Spiele machen. Und ich lehne mich da auch jetzt nicht so weit aus dem Fenster, glaube ich, wenn ich sage, Fürth wird nächstes Jahr zweite Liga spielen wieder. Und ich glaube, dass da eben Tobi Raschel einen richtig guten Platz finden kann in dieser dann neuen Fürther Mannschaft, die hoffentlich in der zweiten Liga dann wieder eine gute Rolle spielen kann. Also es macht auch für Tobias Raschel Sinn, da den Schritt zu gehen, weil er eben sieht, beim BVB reicht's im Moment für ihn nicht und es wird auch perspektivisch für ihn vermutlich nicht reichen. Und Sebastian Kehl hat ja auch gesagt, mit Blick, um nochmal zurückzukommen auf Ansgar Knauf, hey, den werden wir jetzt auch im Blick behalten, die Entwicklung, und werden uns genau anschauen, wie der Junge da hoffentlich aufblüht und ihn dann womöglich nach 1,5 Jahren in Dortmund einbauen zu können.
Bei Raschel finde ich absolut nachvollziehbar. Ich glaube, für ihn wäre es unfassbar schwer, in der Profimannschaft Fuß zu fassen. Ich meine, seine Leistungen in der dritten Liga sind ja absolut in Ordnung, gar keine Frage. Hat er sich ja auch so ein klein wenig in den Blickpunkt anderer Vereine gespielt. Bei Ansgar Knauf war es so, er hat ja in der Profimannschaft schon Einsätze gehabt, hat aber jetzt auch keinen Platz in der Mannschaft, keine Garantie im Ansatz auf irgendwelche Einsatzzeiten. Eintracht Frankfurt ist aber schon dann für ihn ordentliches Kaliber. Also ich bin mir nicht so sicher, dass er da ganz viele Einsatzzeiten bekommen wird. Da muss er sich auch reinbeißen.
Absolut, ein Selbstläufer wird das auf keinen Fall. Ich halte aber trotzdem die Chancen, bei der Eintracht auf mehr Spielzeit zu kommen, für deutlich größer als in Dortmund. Auch vor allen Dingen mit Blick auf die neue Saison. Der BVB wird ja im Sommer vermutlich auch was auf den Außenbahnen machen und vielleicht auch, wenn er klug ist, auf den Außenverteidigerpositionen machen in puncto Transfers. Und da wäre es ja dann für Ansgar Knauf noch schwerer, sich zu positionieren, zu empfehlen. Also glaube ich, dass diese 1,5 Jahre dann auch vor dem Hintergrund Sinn machen. Dass er eben länger Zeit hat, sich in Frankfurt auch zu etablieren, da auf höherem Niveau spielen zu können. Und dann kann der BVB sehen, reicht das für uns, holen wir ihn zurück? Oder sollte Ansgar Knauf an anderer Stelle dann eben sein Glück versuchen?
Ich nehme mal eine Anmerkung eines Hörers bereits mit rein. Kein Transfer in der Winterpause, sind die Kassen tatsächlich so leer? Sascha und Klavi könnten doch wohl ein paar Euro an den BVB spenden.
Das weiß ich nicht. Wird nicht reichen.
Nein.
Also wird nicht reichen für einen guten Transfer.
Deine Euro werden vielleicht reichen,
auch
aber meine
nicht. Nein? Nein, nein, nein. Meine 20, die ich über habe, die passen dann auch nicht. Ja, dass der BVB keinen Transfer gelandet hat, hat ja eben natürlich auch den Hintergrund, dass aufgrund der angespannten Corona-Lage da wirtschaftlich nicht große Sprünge gerade zu machen sind. Also wie viel Geld hat denn der BVB trotz der jüngsten Kapitalerhöhung und trotz der Transfereinnahmen aus dem Sommer noch übrig? Da ist nichts mehr übrig. Und mit Blick auf diese laufende Saison musst du auch sehen, am Saisonende wird da wieder vermutlich ein sattes Minus stehen in der Bilanz. Weil natürlich weiterhin, wir haben gerade über die Zuschauersituation gesprochen, du wirst weiterhin Spiele haben, selbst wenn du demnächst 10 oder 15 oder 20.000 Zuschauer im Stadion hast, da wirst du keinen großen Gewinn machen bei den Heimspielen. Jetzt machst du sogar Minus, weil 750 Zuschauer, die du ins Stadion lassen kannst, die verursachen mehr Kosten, als sie Einnahmen bringen. Mit Ordnern, mit allem, was du brauchst, um eben 750 Zuschauer ins Stadion lassen zu können. Und auch mit Blick auf die Rückrunde wirst du am Ende sehen müssen, deutlich weniger Einnahmen, als der BVB ja ursprünglich kalkuliert hat. Der hat ja mit mehr Einnahmen kalkuliert, in der Hoffnung, dass die Pandemielage sich verbessert. Bis zum Status quo jetzt ist es aber nicht passiert. Und deswegen muss der BVB eben auch gut haushalten. Und da im Winter richtig Geld in die Hand zu nehmen, ist natürlich auch ein entsprechendes Risiko. Und ich kann es absolut verstehen, wenn da der absolut hundertprozentig passende Spieler eben auch nicht günstig auf dem Markt ist, dann nicht zuzugreifen. Das kann ich dann auch nachvollziehen.
Also, es kommt ja auch ein bisschen was an Geld eventuell rein durch den Kollegen Haaland. Ach, bevor ich das vergesse. Der Erling, wie sie ihn nennen.
Der Erling.
Könnte ich jedes Mal übrigens ausrasten, aber ist egal. Der Erling, der hat ja dieses Interview gegeben bei Jan-Arge Fjørtoft. Und dann gab es hinterher nochmal ein Interview zum Interview. Das fand ich auch überragend, wo er sich dann nochmal bei Fjørtoft hingesetzt hat, bei Sky, und hat dann nochmal ein Interview zum Interview gegeben. Darauf muss man auch erstmal kommen.
Ja, vielleicht ist Ihnen ja nachher erst aufgefallen, was damit halt ausgelöst wurde. Und dass vielleicht auch das ein oder andere ja natürlich dann in Gang kommt, ohne dass es vielleicht gedacht hätten, dass es solche Wellen schlägt. Und da haben sie natürlich versucht, das irgendwie wieder einzufangen, ne? Indem man sagt, naja, alles gesagt dazu und die ganze Situation ist vielleicht aufregender rübergekommen, als es vielleicht gemeint war. So, also man hat aber schon gemerkt anhand dieser ganzen Haaland-Interview-Thematik, das ist wirklich ein unfassbares Theater. Also wenn Haaland jetzt hustet, wird das ja jetzt schon wieder einen riesen Hype auslösen, gefühlt. Oh Gott, Haaland hustet, der fällt jetzt 2 Monate aus, Dortmunds Lebensversicherung.
Dirk hustet hier im Podcast ständig.
Ja, warum?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und da schreckt auch die Welt nicht auf. Müsste sie ja dann eigentlich im Vergleich zu Haaland genauso tun, aber tut sie nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich zu sowas sagen soll. Das war ja dermaßen inszeniert, das ging mir unfassbar auf die...
Auf die was? Die Ohren?
Auf die Ohren, ja, weil ich ja gehört habe, genau. Ja. Nee, das hat mich genervt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also jetzt sind wir ja immer so ein bisschen in der Zwickmühle, weil wir selber ja auch von jeder Nachricht, die Haaland in Anführungsstrichen produziert, ja irgendwie auch leben, ne? Und wir natürlich auch gucken, dass wir alles, was wirkliche Nachrichten sind und Neuigkeiten und etwas, was vielleicht den Status quo bei Haaland wirklich verändert, natürlich auch berichten wollen. Aber es ist ja so viel rund um Haaland im Umlauf und so viel einfach auch Quatsch unterwegs, dass es wirklich nervt. Und dass es natürlich auch für uns schwer ist, immer sich hinzustellen, zu sagen, nee, da schwimmen wir jetzt nicht mit bei, der Club steigt im Haaland-Poker aus oder was auch immer da irgendwie gerade rumschwirrt, weil wir für uns sagen, hey, lass uns sehen, dass wir die Nachrichten, die wir wirklich sauber recherchiert kriegen, wo wir wirklich eigene Infos zusammenbekommen, dass wir die dann auch transportieren. Oder eben, wenn andere Kollegen von anderen Medien, wenn wir das Gefühl haben oder den Nachweis haben, das ist sauber, das ist wirklich was Neues, das ist was Gesichertes, dann transportieren wir das natürlich. Aber man muss auch nicht bei jedem noch so schwindeligen Gerücht mitschwimmen. Das zählt auch übrigens nicht nur für Haaland, ne? Also wenn man auch jetzt im Winter wieder sieht, wenn auch nur die Hälfte der Spieler, die offenbar bei Borussia Dortmund laut irgendwelcher internationaler Medien auf der Karte standen, gekommen wären, dann hätten die jetzt 60 Lizenzspieler. Also das ist auch manchmal echt abenteuerlich, was da für Namen kursieren.
Ja, also insbesondere in Südeuropa und England ist das ja immer eine große Nummer mit diesen Transfergerüchten. Da gibt's ja dann auch Sondersendungen und alles Mögliche und Deadline Day und ich kann es nicht mehr sehen. Ist ja gut, dass der Deadline Day hinter uns liegt, wie er genannt wird. Und ja, ich weiß nicht. Also dieses Interview hat mir einfach nicht gefallen. Die Art und Weise, wie das vorher aus meiner Sicht auch alles geplant wirkte, das hat mir auch nicht gefallen. Und ja, wie auch immer. Lass uns die Hörerfragen mit reinnehmen. Klar. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Und natürlich, hallo, ich wollte mal fragen, wie es mit Haaland und seiner Verletzung aussieht. Ja gut, aber es hat nichts zu tun mit den Spekulationen. Wobei, er schreibt auch, es gibt ja die verschiedensten Spekulationen. Ist er fit für Sonntag? Danke für den tollen Podcast. Ist ein Traum für jeden BVB-Fan. Macht weiter so. Dankeschön für das Lob.
Muskuläre Probleme. Haaland stand im Moment hat noch individuell für sich auch noch indoor trainiert, also sprich Stabilisierung, Kraftraum, Physios, und noch nicht mit der Mannschaft, noch nicht wieder am Ball. Ganz auszuschließen ist ein Einsatz gegen Leverkusen nicht, aber nicht so wirklich wahrscheinlich. Also ich tippe mal eher drauf, dass man da kein großes Risiko eingeht und sagt, okay, Haaland lieber topfit, dann gegen Union Berlin und dann für die heiße Woche gegen die Rangers und zu Hause gegen Gladbach, dass man ihn dann wieder in voller im Vollgasmodus an Bord hat. Aber mehr gibt's im Moment auch wirklich zu Haaland nicht. Wir sind jeden Tag am Trainingsgelände und schauen, ob er wirklich wieder an der Mannschaft ist. Fahren auch heute wieder hin, mal gucken, was es gibt. Aber Status am Dienstagnachmittag war, er ist noch nicht wieder bei der Mannschaft.
Die Leihe von Knauf an Frankfurt sehe ich ambivalent. Er ist neben Thorgan Hazard der einzige Flügelläufer und hat unter Terzic ambitioniert gespielt. Macht der Verkauf daher Sinn oder wäre es wegen Mangels solcher Spielertypen nicht eine Option gewesen, ihn zu halten?
Naja, erstens ist es eine Leihe und wir haben ja und kein Verkauf und wir haben ja gerade schon über die Vorteile dieser Leihe für beide Seiten gesprochen. Also ein Ansgar Knauf, der kaum zum Einsatz kommt, hilft dir ja auch nicht, wenn du ihn bringst und er hat keinen Rhythmus, er hat keine Minuten in den Beinen, hat keine große Bindung womöglich zu den anderen 10, die auf dem Platz stehen. Aus meiner Sicht macht es daher total Sinn, wenn eben die Rechnung aufgeht, dass er in Frankfurt mehr Minuten bekommt. Und ich glaube auch nicht, dass er ohne Grund in Dortmund nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat zuletzt, dass er in seiner Entwicklung eben da ein bisschen stagniert hat, dass er eben weiter weg war an der ersten Elf oder daran häufiger eingewechselt zu werden, als der ein oder andere glauben mag.
Jetzt ein ganz, ganz anderes Thema. Dazu haben zwei Hörer geschrieben. Zum Beispiel Stefan. Meiner Meinung nach entfremdet sich der Fußball leider immer mehr. Die Preise bei DAZN und Sky werden zur kommenden Saison stark erhöht. Klar, Sky und DAZN brauchen die Einnahmen, aber muss das immer auf Kosten der Fans sein? Super Podcast, macht weiter so. Und jetzt suche ich mal die zweite Frage zu dem Thema. Moin, schreibt Hannes. Gerade hat der BVB ja ein sportliches Päuschen. Wäre das mal eine Gelegenheit für euch, ausführlich die Entwicklung im Streaming zu erläutern? Viele haben sich vermutlich wie ich gerne mal DAZN gegönnt und staunen jetzt Bauklötze über die Preissprünge. Wie erklärt sich das? Das ist relativ simpel. Es war am Anfang zu billig, das Angebot.
Ja, das kennt man ja von Dingen, die nichts mit dem Streaming zu tun haben. Du wirst natürlich erst geködert mit einem sehr attraktiven, niedrigen Preis. Und wenn man dann merkt, man wird auch wertvoller und es trifft den Nerv des Kunden, dann wirst du teurer. Und gerade jetzt mal aus BVB-Sicht, wenn man sich mal vor Augen führt, dass gerade jetzt ab Februar der BVB im Grunde nur noch bei DAZN in der Bundesliga zu sehen ist, weil er nur noch Sonntag spielt. Und DAZN ganz genau weiß, das größte Zugpferd in der Fußball-Bundesliga nach den Bayern, das ist der BVB, was die Einschlagquote angeht, fast ja schon irgendwie an der einen oder anderen Stelle auf Augenhöhe mit den Bayern. Dann kommt natürlich auch der Großteil der Kunden nicht mehr an DAZN vorbei, weil wo willst du eben sonst den BVB live sehen? Da hilft dir kein Sky-Abo mehr und da hilft dir auch die Sportschau nix, wenn die immer am Samstag Nachmittag, also am Sonntagnachmittag oder am Sonntagabend spielen. Und da ist natürlich der Wert, wenn man sich in die Rolle eines BVB-Vermarkters sozusagen versetzt, ist der Wert von DAZN natürlich gestiegen. Der BVB-Fan muss sich natürlich überlegen, naja, was mache ich mit der Kohle, die ich zur Verfügung habe für ein Streaming, für Medien? Also sagt er womöglich, naja, DAZN macht für mich eigentlich nur Sinn in der Zeit und kein Sky, weil ich sehe den BVB bei Sky ja nicht. Wer guckt sich als knallharter BVB-Fan eine Konferenz an? Der interessiert sich ja nur für die Einzeloption, also für das Live-Spiel. Und da bist du eben dann, bei DAZN. Und aus Ökonomensicht, wenn ich mich jetzt mal auf den Posten des DAZN-Vermarkters setze, finde es natürlich nicht gut, dass die Preise steigen, weil wir müssen ja auch einen höheren Preis bezahlen und für die Fans werden natürlich wieder zusätzlich gebeutelt. Aber aus Sicht von DAZN kann man es ja nachvollziehen. Vor allen Dingen mit dieser Schwelle jetzt zu sagen, hey, alle, die jetzt noch bis Ende Januar abschließen, die kriegen noch bis zum Sommer den alten Preis. Also natürlich will man dadurch auch erreichen, dass jetzt noch ganz, ganz viele in kurzer Zeit ein Abo abschließen, um sich den alten Preis noch zu sichern, um damit noch so einen richtigen Abonnentensprung jetzt zu machen, bevor es in die heiße Phase der Bundesliga geht.
Zur Erklärung, also in Italien gibt es auch DAZN. Dort hat DAZN die Rechte an allen Serie A-Spielen, drei davon co-exklusiv mit Sky Italia. Aber sie zeigen sämtliche Serie A-Spiele. Sie zeigen natürlich auch andere Ligen, aber sie haben die Champions League nicht mit dabei. Und da kostet es 30 Euro im Monat. Das ist ja der Preis, den DAZN in Deutschland jetzt aufruft. Wenn man jetzt mal weggeht von dieser, ja, ich sag mal, signifikanten Preiserhöhung, ist es 30 Euro im Monat wert, wenn du beispielsweise bei DAZN alle Bundesligaspiele gucken könntest und natürlich noch einige Sachen darüber hinaus, wie es bei DAZN Italia der Fall ist, also alle Ligaspiele, Champions League mal ausgenommen?
Naja, das ist eine Frage des persönlichen Nutzungsverhaltens. Wenn einer sagt, ich habe vielleicht nur Zeit oder auch Lust, mir vielleicht drei BVB-Spiele im Monat anzugucken, dann ist das vielleicht zu viel. Aber wie du schon sagst, wenn einer ein echter Fußballfan ist und der guckt sich nicht nur den BVB an, sondern eben auch, was passiert samstags in der Liga oder was passiert freitags abends, und nimmt vielleicht auch noch das restliche DAZN-Programm mit, wenn du jetzt irgendwie richtig Bock hast auf Football oder eben auf Premier League in England, was auch immer, dann kommst du natürlich mit der Kohle voll auf deine Kosten. Das muss man auch mal sagen. Ich meine, was zahlst du für ein Ticket im Stadion, wo du im Moment eh nicht reinkommst? Kommst du, klar, andere Atmosphäre, wenn wir über ein Fußballspiel reden, so wie wir es kennen und lieben, volle Hütte, volles Spektakel, ist mit nichts zu vergleichen, mit keinem Streaming-Dienst oder Fußball auf dem Sofa, das ist klar. Aber wenn du im Moment ein Fußballspiel sehen willst und du guckst viele, dann ist natürlich 30 Euro auch okay im Monat. Nur das kann nur jeder mit seinem eigenen Nutzungsverhalten übereinanderlegen und entscheiden, ist das für mich das Ding wert oder nicht. Schwierig.
Wenn ihr übrigens jetzt ein DAZN-Abo abschließt, hört er mich bei der Handball-Champions League Flensburg gegen Kiel.
Dann ist es auf jeden Fall das Geld wert. Dann brauchst du mir die Frage ja nicht stellen. Also dann ist es ja zu wenig.
Eigentlich ja. Ja. Und alles, was ihr zusätzlich spendet, wandert leider nicht direkt in meine Kassen. Von daher, wir kommen nochmal zurück zum Sportlichen. Vielleicht ist das Flügelflitzermodell auch so langsam überholt. Dieses ewige Verschieben und auf die 1-gegen-1 Geniestreiche zu hoffen, darauf haben sich doch mittlerweile die meisten Gegner eingestellt. In der Raute muss man kreativ im Verbund Schwung ins letzte Drittel kriegen. Siehe 1-0 Hoffenheim. Hazard ist ohnehin auf dem Flügel verschenkt, hatte diese Saison die stärksten Szenen im Zentrum. Joe ist wie gemacht für die Raute, mit Malen und Mucki bleibt man immer noch variabel und kann zur Not aufs Tempo drücken. Kaderplanung daher top. Ich weiß nicht, ob er das jetzt ernst gemeint hat. Da ist noch so ein Smiley dahinter. Doppelpunkt D. Bin mir nicht sicher.
Aber das wichtigste Wort an der Stelle, fand ich, ist das Wort variabel. Also du musst natürlich einen Kader so besetzt haben und damit auch die Außenpositionen offensiv so besetzt haben, dass du eben auch auf die Situation reagieren kannst. Du bist nicht starr in deinem einen System gefangen, was du vielleicht richtig gut spielen kannst, aber was vielleicht gerade in Situationen zu einem Gegner, der vielleicht sich hinten massiert reinstellt oder der dir eben in deinem Lieblingssystem irgendwie richtig heftig begegnet, nicht klarkommst. Dann musst du eben variabel sein und musst umstellen können, taktisch auf ein anderes System. Und dafür muss dein Kader eben auch was hergeben. Spieler, die du in mehreren Systemen eben einsetzen kannst. Und das, glaube ich, muss das Modell sein, was spätestens im Sommer dann eben auch weitergeführt wird, zu sagen, wir brauchen Spieler in Dortmund, die eben flexibel sind, mehrere Systeme aufgrund ihrer Veranlagung spielen zu können.
Hallöchen, der BVB ist ja nicht müde zu betonen, dass derzeit kein Geld für den Transfermarkt da ist. Andererseits haben andere Vereine weder so satte Reserven wie der BVB vor Corona, noch circa 160 Millionen Einnahmen durch den Verkauf von Jadon Sancho und die Kapitalerhöhung. Pleite gehen oder reihenweise Spieler verkaufen mussten sie aber nicht. Ist es wirklich so brisant, wie intern geschildert? Oder ist der BVB seit der Fastpleite zu übervorsichtig? Meiner Meinung nach gehen höhere Chancen immer nur mit einem gewissen Risiko einher. Siehe zum Beispiel der Fall Hakimi, den man für 40 Millionen nicht holte, obwohl er damals schon einen Marktwert von 70 Millionen hatte.
Hat der Hörer wirklich geschrieben, für Jadon Sancho gab es 160 Millionen?
Nein, zusammen mit der Kapitalerhöhung.
Ach so, okay, ja, dann wird ein Schuh draus. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass man nicht den Fehler machen darf, dass Einnahmen für einen Transfer 1:1 aufs Konto gehen. Am Ende bleibt natürlich von einem Jadon Sancho Transfer wirklich nicht mehr so viel übrig. Manchester City, der alte Verein, bekam noch was ab. Die Steuerbehörden bekamen noch was ab. Dann hat man Daniel Malen für 30 Millionen geholt. Da ging auch noch ein bisschen was ab. Und dann ist schon nichts mehr groß da von den Millionen aus dem Jadon Sancho-Transfer. Und das Geld aus der Kapitalerhöhung hat man natürlich vornehmlich benutzt, um finanzielle Lücken zu stopfen, um Kredite, die man aufnehmen musste aufgrund der Corona-Einschränkungen, wieder zurückzutragen und sich ein kleines Polster zu belassen noch für die Pandemie-Einschränkungen, die noch kommen. Also ich halte das Vorgehen des BVB für total klug. Also was ja passiert, wenn man eben auf Teufel komm raus immer nur in Beine investiert und immer nur auf teure Spieler, teure Namen setzt, sieht man ja gerade beim FC Barcelona. Das Ding steuert ja gerade in eine ganz gefährliche Richtung.
Ja, das ist sowieso ein spezieller Fall, aber auch da könnten wir stundenlang drüber diskutieren. Eine Nachfrage habe ich dazu. Hätte man damals Hakimi für 40 Millionen fest verpflichtet, das war ja zu Beginn der Pandemie, also als man gar nicht wusste, wie es weitergeht, wäre ja wahrscheinlich der Aufschrei groß gewesen. Wie kann man jetzt 40 Millionen für so einen Spieler ausgeben? Man hat doch gar kein Geld, das ist ein viel zu hohes Risiko. Glaubst du, das ist der wahre Grund, warum der Verein das damals nicht gemacht hat? Weil eigentlich ja absehbar war, der ist ja so jung, wenn das Geld gebraucht wird, wenn wir ihn abgeben müssen, dann geben wir ihn in einem Jahr für diese 40 Minimum wieder ab, eher für 60, 70, 80.
Ja, bei Hakimi war der BVB ja nicht Herr des Handelns, ne? Also Hakimi war ja ein Leihspieler.
Ich weiß, aber ich glaube, hätten sie Real Madrid 40 Millionen geboten, wäre er vielleicht auch geblieben. Er ist jetzt nicht lange bei Inter geblieben. Er war eine Saison da, war er schon wieder weg.
Ja, also die Geldfrage ist ja mal die zentrale Frage. Also wer hat wie viel Geld wem geboten? Also wenn Real Madrid dieses Geschäft, dieses Dreiecksgeschäft sozusagen mit Inter Mailand dann abgewickelt hat, da steckt ja auch immer noch der Spieler und vor allen Dingen dessen Berater noch drin. Also keiner von uns beiden weiß, wie viel extra Geld hat denn Inter Mailand, das ja auch ziemlich sparen muss mittlerweile, weil sie die Kohle halt mit der Schippe aus dem Fenster schaufeln. Wie viel Geld hat denn Inter Mailand dem Berater und Hakimi dann sozusagen als Signing-Fee noch rübergeschoben? Und da glaube ich, war es weniger die sportliche Perspektive als die finanzielle, zu sagen, für einen Berater und für einen Spieler, Hakimi, hey, du verdienst in Mailand im Vergleich zu Dortmund das Doppelte und jetzt verdient er an neuer Arbeitsstelle wahrscheinlich im Vergleich zu Dortmund das Vierfache. Und da geht es dann weniger darum, ob sich jemand bei einem Verein wohlfühlt oder der BVB an der Stelle ihn dann vielleicht gerne behalten hätte. Der war da, glaube ich, eben nicht der Chef im Ring.
Bekommt Youssoufa Moukoko mehr Einsatzzeit in der Bundesliga-Rückrunde? Den zweiten Platz kann man sowieso nicht mehr verlieren und Haaland könnte für Europapokalspiele geschont werden. Der nächste Hörer schreibt, würde ich mir wünschen, er braucht aber Zeit. Vielleicht kann er irgendwie umgeschult werden. Bei seiner Technik muss man dann auch noch ein bisschen ja torgefährlichen Mittelspieler draus machen. Also könnte man zumindest, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr schwer für ihn, weil die Physis schon noch ein Unterschied ist. Ich meine, ist immer noch ein ganz, ganz junger Kerl.
Ja, Youssoufa ist 17. Das große Talent und das riesige Potenzial, das ist natürlich völlig klar und ist auch jedem Fußballexperten klar. Aber man sieht an ihm, dass so eine Entwicklung hin zu einem richtigen Top-Bundesligaspieler auch ein großer Sprung ist für einen, der in der Jugend im Grunde alles überragt hat. Nicht aufgrund seiner Körperlichkeit, da ist er eher klein, aber aufgrund seiner Fähigkeiten. Und er hat in der Jugend natürlich unglaubliche Torquoten und ist leichtfüßig über den Platz spaziert, hat jedem Gegner riesige Probleme bereitet. Aber der Sprung zu den Senioren in den harten Bundesliga-Bereich, das ist noch was ganz anderes. Tempo, Intensität. Und das ist für einen 17-Jährigen, selbst mit den Qualitäten Youssoufa Moukokos, echt nicht leicht. Dazu kam, dass Youssoufa zuletzt sehr verletzungsanfällig war und dass ihn das echt gebremst hat, dass das auch für so einen jungen Spieler erstmal im Kopf schwierig ist, mit einer langwierigen Verletzung klarzukommen. Für einen Spieler, der immer eine klare Perspektive hat, er wird es schaffen, er wird sich in der Bundesliga durchsetzen. Er war natürlich unglaublich gehypt und jeder kannte und kennt seinen Namen. Und wenn dich dann plötzlich so eine Verletzung ereilt, die dich länger außer Gefecht setzt, nach der du auch merkst, ich komme irgendwie schwer wieder rein und die Entwicklung stagniert gefühlt, das ist schwierig für einen jungen Spieler und auf der anderen Seite aber ein hoffentlich in seinem Falle ganz lehrreicher Prozess, denn da reifst du, da merkst du natürlich schnell, dass eben das Bundesliga-Geschäft ein sehr hartes ist und eben nicht immer Ponyhof, wie er es vielleicht aus der Jugend kannte, weil eben da das Talent so überragend war von ihm und die Torquote so unglaublich gut. Wir alle hoffen aber natürlich, dass Youssoufa die Kurve wieder kriegt schnell und in der Rückrunde mehr Einsatzzeit bekommt. Und die braucht er auch, weil wenn der noch ein halbes Jahr immer nur mit 1, 2, 3, 7 Minuten Einsatzzeit dann mal gesegnet ist, dann bringt den das auch nicht weiter. Also ich habe mir selber auch in der Winterpause die Frage gestellt, ist es in seiner Situation vielleicht auch besser, so wie Ansgar Knauf, sich ausleihen zu lassen? Vielleicht zu einem ambitionierten Zweitligisten, der ihm fast sogar einen Stammplatz garantieren könnte. Aber aufgrund der jüngsten Historie von Youssoufa, viel verletzt und ist im Moment ein bisschen weg vom Kader, also von der ersten Elf, aufgrund dessen, weil er eben Trainingsrückstand hat, weil er wieder aufholen muss, ist er, glaube ich, trotzdem in Dortmund gut aufgehoben. Da kennen die ihn, da wissen sie, dass sie ihn behutsam ranführen und da geben sie ihm trotzdem das Gefühl, dass sie weiter auf ihn setzen, an ihn glauben perspektivisch. Und das wäre anders, als wenn er jetzt zu einem Zweitligisten geht. Man stelle sich vor, da eilt ihn wieder eine Verletzung und da stagniert die Entwicklung auch. Dann könnte das vielleicht auch mental eher ein Problem werden für den Jungen, als wenn er jetzt in Dortmund vielleicht noch länger Geduld haben muss, bis er so richtig zum Zuge kommt.
Ich würde sagen, eine Leihe wäre okay, wenn er 19, 20 Jahre alt wäre. Ich glaube, in dem Alter ist es besser für ihn, Kontinuität zu haben, auch was seinen Wohnort angeht, was sein Umfeld angeht, finde ich deutlich wichtiger. Der Hörer hat übrigens noch geschrieben, vielleicht hockt auch der Kapitän ja auf seiner Idealposition, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube schon, dass Moukoko zumindest als hängende Spitze am besten aufgehoben ist, nicht in dieser verkappten Zehnerrolle, wie sie Marco Reus aktuell spielt, der aber auch viel auf die Flügel ausweicht. Jetzt hat Moukoko ja zuletzt in der U23 gespielt, in der dritten Liga, hat dort auch ein Tor geschossen. Ich habe mir das Spiel angesehen und fand schon, dass da sehr, sehr gute Ansätze mit dabei waren. Und könnte das nicht eigentlich die ideale Liga jetzt auch für ihn sein? Da kann er sich auch gut an Physis gewöhnen, finde ich. Und er wird Einsatzzeiten bekommen, also seine 45 Minuten pro Spiel würde ihm Enno Maaßen da ja geben.
Das kann auf jeden Fall ein guter Ansatz sein. Ich glaube, dass so ein Modell für Youssoufa Moukoko richtig gut wäre, wo er eben beides hat. Wo er weiterhin die Nähe zu den Profis hat und spürt und merkt, Rose, die Verantwortlichen Sebastian Kehl und Co., Edin Terzic, die setzen weiter auf mich und die glauben weiter an mich. Und hat eben die Nähe durch Training, auch durch im Kader stehen, durch Einsätze bei den Profis, aber ebenso in der dritten Liga. Also so ein Doppelmodell, wo du sagst, Spielpraxis holt er sich auch in der dritten Liga und auch Erfolgserlebnisse, wie jüngst das Tor. Das kann ich mir so als quasi Doppellösung für den Jungen als im Moment richtig gute Variante vorstellen.
Hat der BVB eine Ablöse für Tobi Raschel erhalten?
Ja, eine Ablöse, die er aber nicht ganz exakt nennt, sondern er sagt, naja, eine Ablöse im sechsstelligen Bereich, die wir jetzt gegeben haben. Also da darf jetzt fleißig spekuliert werden, wie hoch.
Ja, wird nochmal gefragt zu den Nachwuchsstürmern in Dortmund. Da haben wir gerade schon ausführlich drüber gesprochen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das nochmal wiederholen müssen. Sagt mal, was hat Birki eigentlich verbrochen? So viel schlechter als Hitz ist er auch nicht, aber trotzdem nahm man ihn nicht mal mit in den Kader zur Champions League. Als wenn Zorc auf den Tisch gekackt hätte. Ich habe es nur so vorgelesen.
Das dürfen wir ausschließen.
Also nicht Zorc hat auf den Tisch gekackt, Entschuldigung. Als wenn er Zorc auf den Tisch gekackt hätte. Habe ich ein wichtiges Wort vergessen. Unfassbar. Nee, was ist da los?
Ja, die Causa Birki ist echt eine verzwickte. Also da wird eine Nummer 1 plötzlich zur Nummer 3 degradiert. Und das ist natürlich für Birki eine schwierige Situation. Nur der BVB hat die Entscheidung getroffen, wir holen Gregor Kobel, nicht um da einen Torhüter 2- oder 3-Kampf rauszumachen, sondern um eine neue Nummer 1 zu holen, weil wir eben dem neuen, entwicklungsfähigen Keeper, der das moderne Torhüterspiel deutlich besser verkörpert, als es Birki und Hitz tun, und setzen auf den und stärken dem den Rücken und lassen den sich zu einem noch besseren Keeper entwickeln und eben nicht mehr auf Roman Birki. Und die Krux dabei ist natürlich aufgrund der ganzen Gemengelage schwieriger Transfermarkt, auch durch Corona. Viele Vereine sortieren gerade auch an anderer Stelle natürlich nicht aus, weil sie sagen, wenn wir jetzt irgendwie plötzlich 15 Corona-Ausfälle haben, dann muss unser Kader weiterhin breit genug sein, damit wir weiter im Spielbetrieb dabei sein können. Und dann wenig Geld an vielen Stellen, natürlich wegen der Corona-Einschränkungen. Und der Vertrag von Roman Bürki in Dortmund ist ein verdammt guter. Der läuft noch bis 2023 und Roman Bürki hat auch gewisse Ambitionen. Also wohin gehe ich und wohin gehe ich nicht? Und das übereinander zu legen, so wie jetzt im Wintertransfermarkt, wo es eigentlich aus sportlicher Sicht natürlich für ihn deutlich besser wäre zu gehen, das ist schwierig. Also da klopft ein Verein an, der ihn vielleicht gerne verpflichten würde als Torhüter und der BVB würde sicherlich nicht auf eine große Ablöse pochen, weil oberstes Prinzip der Borussenbosse ist, glaube ich, den von der Gehaltsliste zu bekommen, wenn er ja eh nicht eingeplant ist im Kader. Und da jemanden auf der Tribüne sitzen zu haben, der geschätzt 5 Millionen Euro im Jahr verdient, das ist natürlich auch eine teure Kiste. Und da würde natürlich der BVB lieben gerne Bürki transferieren, aber dazu muss Roman Bürki ja sagen, weil der hat schließlich einen gültigen Vertrag in Dortmund, der noch bis in den Sommer nächstes Jahr reicht. Also das übereinander zu kriegen, Bürkis sportliche Ambitionen nicht bei irgendeinem Verein anzuheuern und dann auch noch nicht für irgendwelches Geld, das macht die Sache so verzwickt. Und ich glaube nicht, dass da irgendwas vorgefallen ist. Zumindest haben wir darüber auch keine Erkenntnis, dass da irgendwie einen Streit gegeben hätte oder irgendeine Verfehlung oder sowas. Sondern eine Entscheidung, wir setzen auf einen anderen Torhüter und es aufgrund der schwierigen Lage, wie gerade geschildert, schwierig ist, einen neuen Arbeitgeber für Bürki zu finden.
Matze Kleinsteiber war in Episode 300 bei Jürgen Kors und mir zu Gast, hat dazu auch ein bisschen was gesagt. Diese Episode kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Es war erstmal ein ganz, ganz tolles Gespräch und Matze hat uns dann auch hinterher gesagt, Bürki, dem kann man nichts vorwerfen. Der trainiert, der ist top mit dabei. Also dazu kann man nichts sagen, im Endeffekt nichts Negatives. Was passiert denn jetzt mit Bürki, fragt der nächste Hörer. Und dann haben wir auch noch, geht das nur mir so oder ist der Transfermarkt tatsächlich verrückter geworden? Da soll ein Bürki-Transfer in Basar-Manier binnen weniger Minuten ablaufen. Da kann man sich nicht wundern, dass sowas immer mehr befremdet und dass er am Ende bleibt. Bleibt gesund, danke für den Podcast. Ja, ich kann es verstehen, dass er da auch keinen Bock drauf hat. Dann war Lorient in Frankreich, dann war irgendwie in der Türkei was und dann der FC Basel mal, hat ja alles nicht funktioniert. Im Sommer wird er gehen.
Das glaube ich auch. Also im Sommer wird sicherlich einen Club geben, der sich neu aufstellt, auch auf der Torhüter-Position in einer sportlichen Kategorie, die auch Roman Bürki gefallen dürfte. Und das bringt ja auch einen Keeper wie ihn, der sicherlich noch ein paar Jahre Fußball spielen will auf ordentlichem Niveau, bringt das ja auch nichts, seinen Vertrag am Ende auszusitzen in Dortmund. Also im Sommer muss es da irgendwie zusammenpassen, an anderer Stelle. Das glaube ich auch.
Ein Verein wird dann 5 Millionen Euro Ablöse zahlen, das ist dann das Gehalt, ja, dann sind das zusammen 10 Millionen Euro und 10 Millionen haben und nicht haben sind 20, haben meine Oma immer gesagt. Von daher ist das dann ein guter Deal für den BVB. Mich würde interessieren, super Frage, ob ihr Interna zugesteckt bekommt, diese aber nicht veröffentlichen dürft. Ha, toll.
Ja, na klar gibt's manchmal Hintergrundgespräche und vertrauliche Informationen, damit wir auch Sachen richtig bewerten können. Na, und das natürlich lebt es von vertraulichem Austausch auch. Also das ist ja ungefähr so, als würden wir unter vier Augen irgendwas Privates oder was Persönliches besprechen, wo ich auch dann hoffe, dass du das nicht direkt dann anschließend twitterst, sobald du im Auto sitzt. Und das ist natürlich auch in der im Umgang mit Partnern, mit Geschäftskunden und eben auch mit unserem BVB, über den wir berichten, so, dass man sich auch vertrauliche Dinge mal erzählt. Aber die Hörer und User und Leser dürfen sicher sein, dass wir nichts, was Nachrichtenwert hat und was wir ausgraben können, irgendwie zurückhalten, sondern da geht es wirklich um wirklich persönliche, vertrauliche Dinge, natürlich, aber die helfen uns natürlich auch, Dinge fundiert einschätzen zu können und damit auch fundierter sein zu können, als es vielleicht Medien können, die weiter weg sind als wir, die nah dran sind.
Einschätzung zum Süle-Gerücht. Ist da was dran? Danke und euch eine maximal erfolgreiche Woche wünschen wir natürlich zurück. Ja, Süle wird die Bayern am Saisonende verlassen. Es scheiterte angeblich an den Gehaltsforderungen. Also kann ich mir nur schwer vorstellen, dass er nächste Saison das Trikot von Borussia Dortmund trägt. Ist natürlich ein verdammt guter Spieler. Ich habe zuletzt getwittert, wo du das eben übrigens angesprochen hast. Süle und Ginter wäre auf jeden Fall defensiv keine Verschlechterung bei Borussia Dortmund.
Ja, bei Süle muss man sich ja mal kurz zurücklehnen und die Sache entsprechend genauso aufzäumen, wie du es gerade getan hast. Warum verlässt er denn den FC Bayern? Weil er nicht in die Gehaltskategorie aufsteigen kann, in die er gerne aufsteigen will. Weil er nicht die Wertschätzung bekommt dadurch, die er gerne hätte. Klar hat Süle eine große Qualität, aber der hatte auch zwischendurch große Probleme bei den Bayern. Dann wurden ihm ja auch so ein bisschen Übergewichtsproblem und vielleicht auch professioneller Lebensstil, Fragezeichen, nachgesagt. Und war ja lange Zeit nicht gesetzt, gehörte nicht zur ersten Elf, hat jetzt ja auch nicht immer seinen Stammplatz und musste dann mal nach rechts außen rücken aus Personalnot. Und wenn so einer den FC Bayern bei den sportlichen Perspektiven, die du bei den Bayern hast, eben Titel zu gewinnen, auch in der Champions League immer weit zu kommen, verlässt, dann musst du dir schon die Frage stellen, ob dieser Spieler dazu tendieren würde, zum BVB zu gehen, wo er weniger verdienen würde, als er jetzt bei den Bayern hat. Wir reden noch nicht mal über die Wünsche, die er geäußert hat. Und die sportliche Perspektive, mit Dortmund Titel zu holen, ist ja auch noch deutlich schlechter als bei den Bayern. Also würde ich auch eher sagen, Süle macht für Dortmund kaum Sinn. Weil wenn du dem seine Gehaltswünsche erfüllen würdest und er würde keine Abstriche machen, um nach Dortmund zu kommen, dann müsste der BVB dafür quasi sein komplettes Gehaltsgefüge verändern. Dann würden ja auch andere Spieler wie Jude Bellingham und wie sie alle heißen, ums Eck kommen und sagen, hey, wenn der jetzt so viel bekommt, dann muss ich aber auch das Doppelte bekommen im Vergleich zu jetzt. Das kann ich mir schwer vorstellen. Und ich glaube eher, dass es Niklas Süle in Richtung Premier League ziehen dürfte. Das kommt seiner Art des Fußballs, glaube ich, sehr entgegen, da in der Liga sich zu beweisen und da bei einem Top-Club anzuheuern, der um die englische Meisterschaft spielen kann, der international für Furore sorgen kann. Da hat er ja eben auch die freie Auswahl im Sommer, weil da kannst du eben als ablösefreier Spieler dieser Kategorie, deutscher Nationalspieler im besten Alter, Innenverteidiger, durchaus auch wuchern.
Das glaube ich auch. Er wird einen guten Verein finden. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, da kommt noch mal eine Frage rein zu der Gerichtsentscheidung, die uns am Freitag erwartet. Ist es für den BVB denn theoretisch machbar, so kurzfristig beispielsweise 25% der Zuschauer am Sonntag reinzulassen oder gibt es da organisatorische Probleme?
Ja, das ist eben das, was ich ganz am Anfang unseres Podcasts schon gesagt habe. Ich glaube, dass das jetzt zu spät kommt, selbst wenn da Freitag noch was käme vom Gericht, weil du müsstest ja die 750 schon vergebenen Karten vermutlich erst wieder einziehen, um einen neuen Vorverkauf zu machen. Das Öffnen von Tageskassen würde ja vermutlich dem Anti-Corona-Prinzip widersprechen, weil du dann wahrscheinlich wieder Staus ohne Ende produzierst, weil alle zur gleichen Zeit an den Kassen aufschlagen. Das halte ich für schwierig, aber organisatorisch, glaube ich, ist es kaum lösbar in so kurzer Zeit. Du müsstest das ganze Personal natürlich binnen eines Tages komplett aufstocken und anfragen und Co. Ich glaube, der BVB ist super vorbereitet auf alle möglichen Szenarien, aber so kurzfristig kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, dass es dann eher darum geht, dass es nicht um Schnelligkeit geht, jetzt direkt gegen Leverkusen das umzusetzen, sondern mit dem Wissen, wir haben die Aussage des Gerichts, dass wir mehr Zuschauer reinlassen dürfen, weil das muss man ja auch mal festhalten, nicht, dass das bei den Leuten draußen falsch ankommt. Das Gericht entscheidet ja nur, es ist rechtskonform oder es ist rechtswidrig. Das heißt, wie viele Zuschauer dann wirklich zugelassen werden dürfen, entscheidet das Gericht ja gar nicht. Das wird ja dann wiederum in anderen Instanzen, eben mit DFL, mit Landesregierung und so weiter festgelegt. Und deswegen gibt's nur dann, glaube ich, bis zum Spiel die Entscheidung, man darf mehr reinlassen oder nicht, aber wie viele konkret, das wird dann erst für die dann folgenden Spiele Aussagekraft haben.
Ja, da schreibt der nächste Hörer auch, 12.000 Zuschauer, nur noch albern, super Podcast. Susis letzte Transferperiode ist beendet. Die Fußstapfen sind gigantisch. Ist Zorc in euren Augen auch der größte Borusse aller Zeiten und wie soll Kehl es jemals schaffen, aus diesem Schatten zu treten? Zur letzten Frage, ich halte es für unmöglich. Und deswegen glaube ich, dass Sebastian Kehl nicht 15 oder 20 Jahre in dieser Position bleiben wird. Ich glaube, da wird in ein paar Jahren jemand anders kommen.
Ja, und ich glaube auch, dass es nicht Michael Zorcs letzte Transferperiode war, die jetzt hinter uns liegt, sondern dass die letzte gerade läuft. Denn der ist natürlich noch mit Sebastian Kehl zusammen aktiv. Jetzt natürlich schon den Kader für den Sommer zu planen. Damit fängt der BVB natürlich nicht erst am 1. Juli an, wenn Michael Zorc in Rente geht, sondern das läuft natürlich jetzt schon. Und das machen Zorc und Kehl gemeinsam. Das heißt, eigentlich ist das, was Zorc jetzt noch bis zum Sommer tut, seine letzte Transferperiode, wenn man mal konkret drauf guckt. Und was auch klar ist, in den nächsten ein, zwei Jahren wird sich beim BVB auch natürlich strukturell in der sportlichen Führung was bewegen, was verändern. So wie sich der Profifußball heute darstellt, kann Sebastian Kehl als Sportdirektor das in der Breite dieser Aufgaben gar nicht mehr alleine so machen, wie es vielleicht Zorc über viele Jahre getan hat. Das heißt, da muss jemand an seine Seite in puncto vielleicht Spezialgebiet Kaderplanung oder auch die Nähe zur Mannschaft haben, um da direkt Strömungen aufzufangen und mit der sportlichen Führung zu vernetzen, dass irgendwelche Dinge, die vielleicht nicht gut laufen, direkt gelöst werden können. Also wird sich in der Struktur auch was tun, dass noch mehr auf verschiedene Schultern verlagert werden kann. Aber ob sich so eine Konstellation nochmal ergibt, dass jemand über so einen langen Zeitraum solch eine auch sehr intensive Position ausfüllt, das glaube ich auch nicht. Auch ein Teil der Frage, Michael Zorc, 40 Jahre BVB, ja, wenn die den nicht groß, im Basketball würde man jetzt sagen, wenn die das Jersey nicht für ewig unter die Decke ziehen und die Nummer nicht mehr vergeben, dann weiß ich es auch nicht. Vielleicht macht der BVB ja sowas Ähnliches, dann wird das Trikot mit der Nummer 8 demnächst nicht mehr vergeben in Ehre an Michael Zorc, weil was müsste jemand noch leisten für einen Verein, mehr als Michael Zorc, dass ihm so eine wie auch immer geartete Ehre zuteil würde. Also erst Spieler, Kapitän, aus der eigenen Stadt sogar noch gekommen, Rekordspieler, dann Sportdirektor, der, wir haben es glaube ich mal ausgerechnet, im Laufe seiner Sportdirektorenzeit 1,6 Milliarden Euro umgesetzt hat auf dem Transfermarkt. Das ist schon gewaltig und der BVB hat sich ja auch in den letzten 20 Jahren extrem positiv entwickelt. Natürlich ist nicht alles eitel Sonnenschein. Natürlich hat es auch Fehlgriffe auf dem Transfermarkt gegeben, Flops und vielleicht auch mal das ein oder andere Jahr, wo es nicht so dollen Kader gab. Aber wenn man sich das insgesamt mal anguckt, dann ist das schon gewaltig, was Michael Zorc da gestemmt hat im Laufe der Jahre und entwickelt hat. Und die Basis, auf der dann Sebastian Kehl und Co. weiterarbeiten können, das ist schon à la Bonheur.
Du bist ja ähnlich lange dabei wie Michael Zorc.
50 Jahre, glaube ich.
Duzt ihr euch?
Nein. Keine Ahnung, ob das Distanz ist oder Ehrenbezeugung. Nein, Quatsch. Wir haben uns nie geduzt. Nein. Also Sebastian Kehl habe ich ja noch als Spieler erlebt. Seitdem sind wir per Du. Das hat sich auch durch seinen anderen Job nicht geändert. Aber als ich kam vor 20 Jahren, da war eben Michael Zorc ja schon gerade Sportdirektor und da war vielleicht auch meine Ehrfurcht so groß, dass es natürlich mit einem Sie startet. Es ist nie bis jetzt zum Du geworden. Vielleicht schaffen wir das dann auch auf den letzten Metern. Aber Du oder Sie ist natürlich überhaupt nicht entscheidend dafür, ob man miteinander gut arbeitet oder einen guten Austausch pflegt. Inhaltlich macht das keinen Unterschied.
Es ist immer eine Frage des Respekts.
Ja, aber ich habe ja deswegen auch nicht weniger Respekt zu jemandem, zu dem ich Du sage.
Eben, das meine ich.
Genau, also es ist immer eine Frage, wie geht man miteinander um und Sie oder Du ist da eigentlich nicht entscheidend für ein gutes Miteinander.
Ein paar Fragen haben wir noch, die gefallen mir alle. Fördert die Sparsamkeit die Durchlässigkeit, was die Jugendarbeit angeht?
Entscheidend ist, glaube ich, dass die Nachwuchsabteilung des BVB weiterhin eine richtig gute Qualität nach oben transportiert. Und auch da gibt es natürlich aufgrund von Corona ein Problem, dass du in Rückblicken mit der Mannschaft, mit Spielern über einen gewissen Zeitraum nicht so top arbeiten konntest aufgrund der Einschränkungen, wie du es eigentlich hättest machen können in Nicht-Corona-Zeiten. Aber ich glaube auch, dass der Blick natürlich jetzt noch stärker in so eine U19 rückt, die ja auch unglaublich gut besetzt ist, besser als sie jemals besetzt war. Das spielen im Grunde ja nur Junioren-Nationalspieler, egal ob aus Deutschland oder anderen Nationen. Die sind exzellent besetzt, jetzt ja auch in Kürze wieder in der Youth League gegen Empoli gefordert. Das heißt, da ist richtig Qualität an Bord und natürlich gucken die gerade genau hin, auch über Otto Addo, der ja an der Schnittstelle sitzt als Top-Talente-Trainer. Wen kann man denn an den Profikader wieder ranführen? Da sind ja wirklich ein paar vielversprechende Jungs dabei. Ich kann mir schon vorstellen, dass aus der U19 da im Laufe der nächsten 2-3 Jahre immer ein, zwei dann auch an den Profikader rangeführt werden, denen man da die Chance eröffnet. Und ja, klar, hat das auch mit Corona zu tun, dass man eben sagt, hey, wir haben so gute Jungs und sind die, die wir von außen jetzt für vielleicht mittelgroßes Geld holen könnten, wirklich so viel besser als die, die wir in der eigenen Talentschmiede haben? Die Frage wird sich der BVB sicherlich stellen.
Was war der Schwerpunkt in der spielfreien Zeit? Neue Taktik, Standard, Zweikampfführung. Es war ja viel Zeit, um an den Fehlern der letzten Wochen zu arbeiten. Und ein Riesenlob an euch. Macht weiter so. Vielen Dank, Nils.
Ja, Schwerpunkt im Training war natürlich das aggressive Arbeiten gegen den Ball. Und damit schon im Grunde die erste Verteidigungslinie. Also natürlich hat der BVB sein großes Defensivproblem, viel zu viele Gegentore kassiert im bisherigen Saisonverlauf. Aber das Verteidigen fängt ja vorne an. Heißt, das aggressive Arbeiten gegen den Ball war einer der Schwerpunkte in jetzt der spielfreien Zeit, in den Trainingstagen. Da hat der BVB in der Tat Luft nach oben, aber auch eine große Qualität aufgrund seiner Offensivspieler, die natürlich auch aggressives Pressing, schnelles Umschalten aufgrund ihrer Fähigkeiten eigentlich garantieren.
Habt ihr eine Erklärung dafür? Die Frage gefällt mir auch richtig gut. Warum so viele Spieler den Höhepunkt ihrer Karriere in Dortmund erleben, würde Rafa gerne wissen. Dembele, Pulisic, Aubameyang, Mkhitaryan, Götze, Diallo, Kagawa. Geht es nach diesem Stadion und diesen Fans nur noch bergab?
Die Frage ist ja, in welchem Status ihrer Karriere die Spieler hier hinkommen.
Ja, jetzt pass auf. Dembele natürlich ganz am Anfang. Pulisic ganz am Anfang. Aubameyang war jetzt bei Arsenal auch nicht so schlecht, hat den Vertrag aktuell ja aufgelöst. Mkhitaryan definitiv, ja, ich sag mal, zum wichtigsten Zeitpunkt seiner Karriere, was das Alter angeht, hier gewesen. Götze hat bei den Bayern am Anfang funktioniert, dann nicht mehr. Geschichte ist sehr speziell. Diallo jetzt bei PSG, mal so. Kagawa, relativ eindeutig, hat eigentlich nur in Dortmund funktioniert. Es ist schon sehr auffällig.
Ja, aber du hast es ja gesagt, es war im Grunde für viele oder fast im Grunde für alle, die du genannt hast, die erste richtig große Station. Entweder sind sie hier groß geworden oder in der Jugend geholt und haben den Sprung geschafft, so wie Pulisic und Götze, oder in jungen Jahren geholt, wie Dembele, und haben dann hier die Chance bekommen, was ja eines dieser wichtigen Grundpfeiler auch des BVB-Konzepts ist, jungen Spielern hier, Haaland, bestes Beispiel aktuell, die Chance zu geben, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, weil du die Spielzeit und das Vertrauen, was du in Dortmund bekommst, an vielen, vielen anderen Stellen auf dem Niveau eben nicht bekommst und dann die Chance zu nutzen. Also auch Kagawa, als er zurückkam, war längst nicht mehr der Kagawa, als er hier war. Und ich glaube, dass wenn die Spieler zum richtigen Zeitpunkt, und das trifft für fast alle zu, die du gerade genannt hast, hier hinkommen, weil sie gerade die nächste Entwicklungsstufe nehmen können in Dortmund, in diesem Umfeld, das ihnen genau die Bedingungen bietet, die du brauchst, um diesen nächsten Schritt zu machen, dann ist das, glaube ich, ein sehr guter Erklärungsansatz dafür, warum die Spieler hier an der Stelle gezündet haben. Natürlich hat es auch mit einer besonderen Atmosphäre zu tun und mit dem Getragenwerden ihr aufgrund der Gemengelage, Stadion, Fans und. Aber es steht und fällt natürlich auch damit, in welchem Status ihrer Karriere, ihrer Laufbahn kommen sie hier hin. Und wenn du dann hier Trainer hast, wie es beim Klopp war, wie es beim Tuchel war, wie es jetzt auch ist, dann hast du Trainer, die dich entwickeln und die sagen, ich arbeite mit diesen Spielern auch gerne, weil ich ihnen etwas beibringen kann, fußballlehrermäßig, und weil ich sie in ein Konzept einer Mannschaft einbauen kann und weil sie dazu gut passen. Und um Kagawa an der Stelle tut es mir echt leid. Also hätte nicht gehen sollen.
Aber auch da war es wieder die Kohle, klar.
Ja, na klar war es die Kohle, aber ich sage ja nur, es tut mir leid, weil ich mochte den Jungen so. Und wenn der nur ansatzweise so weitergemacht hätte, wie er drauf war, als er hier ging, wow, was hätte das für ein toller Spieler über Jahre hier sein können.
Kann man
aber klar, auch solche Spieler haben natürlich...
Sagen, ne? Zu Götze kann man das auch
ja,
sagen.
Ja, aber solche Spieler haben natürlich auch Träume. Die kommen aus... Michael Zorke für ganz kleines Geld in Japan ausgegraben und dann kommt er hier hin und dann weiß der aber, oh, Manchester United und ist natürlich reizvoll für solche Jungs zu sagen, das ist jetzt wirklich das, was ich immer wollte, wovon ich als Kind schon geträumt habe. Naja, und trotzdem tut es mir leid um ihn, nicht weil er jetzt irgendwie tief gefallen wäre. Der hat natürlich weiterhin ganz viel Geld verdient, auch tolle Erlebnisse gehabt, aber was der mit Dortmund hätte erreichen können, wir haben ja eben über den Status Michael Zorc gesprochen, davon ist natürlich ein Kagawa weit weg, aber wenn der hier 6-7 Jahre länger gespielt hätte, boah.
Überleg mal, sie haben ja dann ohne ihn das Champions-League-Finale erreicht. Man mag sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er in der Saison noch in Dortmund gespielt hätte.
Kagawa in Topform.
DFB-Pokalfinale 2012. Das 5:2 gegen die Bayern, das war das letzte Spiel von Kagawa. Da hat er auch nochmal richtig, richtig groß aufgespielt. Das RN-Medienangebot rund um den BVB hat sich in letzter Zeit enorm weiterentwickelt. Welchen Anteil hatte der Podcast und die neuen Autoren? Steckt da ein Plan hinter? Und auf was Neues kann man sich in Zukunft freuen? Zusatzfrage, warum gibt es als BVB-Hofzeitung so wenige Exklusivinterviews?
Plan? Wir haben doch keinen Plan, Sascha, oder? Wir machen doch alles total planlos.
Ich wusste, dass diese Antwort kommt.
Ja, also natürlich steckt da ein Plan hinter. Wir wollen uns natürlich weiterentwickeln und das im Grunde auf allen Kanälen. Also dieser Podcast, hey, da sind wir am Anfang unseres jetzigen Podcasts, den gibt's jetzt auch auf YouTube. Und damit wollen wir natürlich auch noch mehr Leute erreichen, als wir es schon tun mit diesem fantastischen Produkt. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, hey, wie können wir die anderen Formate, die wir rund um den BVB machen, weiterentwickeln? Die Live-Show, die wir rund um jedes BVB-Pflichtspiel anbieten. Wie können wir die vielleicht noch cooler machen? Wir haben so ein Format, was vielleicht noch nicht alle kennen, Fans fragen Reporter. Also wo wir Live-Fragen von Fans per Video auch beantworten und sagen, hey, schickt uns, wir unterhalten uns über Themen, schickt uns auch aktuellen Fragen dazu rein. Und ihr könnt unsere Reporter quasi dabei zusehen, wie sie sich über diese Themen unterhalten. Wir sind gerade dabei, ein Format zu entwickeln, was wir Mixed Zone nennen. Also wo wir per Video-Chat einen BVB-Profi anrufen und mit dem quatschen. Und Abonnenten von uns können dabei nicht nur zugucken, sondern auch ein paar Fragen rüberschicken. Und im Laufe des Gesprächs mit dem BVB-Profi beantworten wir dann auch die ein oder andere Fanfrage. Und das ist doch ein cooles Format, wenn du als Abonnent siehst, hey, die stellen gerade meine Frage, Max Müller will wissen von Erling Haaland, was ist Tralala? Und Erling Haaland beantwortet meine Frage. Also an solchen Formaten arbeiten wir gerade, und weil wir einfach glauben, dass unsere Leser, unsere User, Abonnenten das total klasse finden, wenn wir auch auf dem Niveau uns weiterentwickeln. Nicht nur, dass wir weiterhin hintergründige, analytische Sachen liefern, sondern eben auch die Nähe zu Spielern über solche Videochats zum Beispiel besser transportieren können. Und Exklusiv-Interviews haben wir gar nicht so wenige. Also im Vergleich zu anderen Medien sogar recht viele. Aber es sind natürlich weniger als früher, weil heutzutage deutlich mehr Medien in diesem ganzen Topf mitrühren. Also weißt du selber, also vor ein paar Jahren wäre es unvorstellbar gewesen, dass die wichtigsten Dinge, über die wir bei der Berichterstattung für die Fans draußen reden, das Streaming ist. Also das hat bei uns bis vor einem Jahr in der Zeitung auch gar nicht stattgefunden. Welches Streamingdienst überträgt was? Das ist heute elementar, weil wer guckt noch lineares Fernsehen? Die wenigsten. Ne? Du guckst doch den Bergdoktor auch immer schon vorher in der Mediathek, am ZDF.
Ne? Das kommt immer drauf an, ob das Internet gut genug ist.
Ach so, ja. Dann lädt also, der Bergdoktor. Wir arbeiten nicht. Natürlich an allen Produkten, schrauben wir weiter und versuchen sie noch besser zu machen, weil natürlich für uns das auch eine Chance ist und auch großen Spaß bereitet, dass wir eben auch über, so wie jetzt, ein Audioformat wie den Podcast, über Videoformate, eben auch neue Leute erreichen können, die vielleicht mit dem klassischen Medium gedruckte Zeitungen gar nichts mehr anfangen können.
Wir wechseln nochmal abschließend das Thema, weil ich gerade einen Tweet gelesen habe, der reinkam, also nicht eine Hörerfrage, aber die Serie A kehrt zu 50% Stadionauslastung zurück. Lustig die Kommentare darunter. Dann schreibt einer, also eh die normale Auslastung und in Sassuolo großes Aufatmen. Das ist natürlich ein bisschen Schabernack. Ich find's amüsant. Ja, mal gucken, wie das wird. Kannst du eigentlich einen Flickflack?
Nee. Würde mir auch gar nicht trauen. Hätte ich viel zu viel Schiss, dass ich mir alles breche, was in meinem Körper so existiert.
Schön, dass wir das genauso sehen. Übrigens, Leverkusen, am Wochenende wollen wir darüber sprechen. Ist ja noch ein paar Tage weg, ne?
Ist ein paar Tage weg, aber freue ich mich drauf. Also nicht, weil jetzt eine Woche nichts war in puncto Pflichtspiel, weil ich glaube, dass es ein geiles Spiel wird. Also Leverkusen, richtig guter Lauf zuletzt, tolle Truppe beisammen, die haben richtig was drauf. Der BVB, richtig heiß, auch durch das Hoffenheim-Spiel zuletzt nochmal einen Schub bekommen, hoffen wir. Und das kann ja eigentlich nur ein gutes Spiel werden.
Das glaube ich auch. Leverkusen ja offensiv ausgerichtet. Ich schätze so 4-3 für Dortmund.
Und gewinnt der BVB, ja, dann ist die Vizemeisterschaft ja fast schon zementiert.
Ist sie eigentlich eh, oder?
Je nachdem, wie stabil Leverkusen in der Rückrunde ist. Aber okay, da habe ich jetzt Quatsch erzählt. Also die beiden Begriffe stabil und Rückrunde in Verbindung zu Leverkusen zu nehmen, ist auch nicht korrekt.
Heute ist der 2.2.2022.
Hast du einen Heiratsantrag gemacht, oder?
Nein. Das ist der perfekte Tag für die Vereinsgründung von Bayer Leverkusen. Eigentlich. Also die müssten eigentlich am 2.2. gegründet worden sein. Ja. Das war damals wirklich eine harte Saison. Dazu kann ich noch was erzählen. Das ist ja jetzt 20 Jahre her. 2002 ist Bayer Leverkusen ja Vizemeister geworden. Hat das Pokalfinale verloren und das Champions League-Finale.
Dank Schoss Zinedine Zidane die Herzen der Bayer-Fans kaputt.
Absolut. Und Deutschland ist in dem Jahr Vize-Weltmeister geworden. Carsten Ramelow war bei allen Ereignissen mit dabei. Carsten Ramelow war bei dem Titel, den Leverkusen in den 90ern gewonnen hat, den DFB-Pokal, auch mit dabei. Aber bei den Hertha Bubis im Pokalfinale. Ist richtig mies gelaufen, oder, die Karriere von Carsten Ramelow?
Immer Zweiter. Ja, wenn man sie nur an Titeln definiert, ja, das könnte einen grämen, aber...
Tut es doch. Du bist doch dann als Leistungssportler, wirst du verrückt.
Ja, wirst du verrückt. Aber ich glaube, trotzdem würden ja 95% der Profifußballer, was das angeht, ganz viele zweite Plätze trotzdem mit Carsten Ramelow tauschen. Also wie viele kommen denn über Platz 11 nicht hinaus?
Ganz schlimmer Fußball, ne? Immer quergespielt.
Ja, aber trotzdem kennen wir ihn alle noch.
Ja, wir kennen ihn noch. Gut. Du machst keinen Flickflack, aber du verabschiedest dich jetzt mit mir gemeinsam aus der Sendung. Danke allen, die draußen zugehört haben. Stunde, 5 Minuten am Ende, locker. Toll.
Top.
Denke ich auch.
Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank für deine Zeit und draußen, liebe Leute, denkt dran, ruhrnachrichten.de, @rnbvb bei Twitter, @klavi75, @sascha_staat und ab Sonntag gibt's dann auch jeden Morgen um 6.30 Uhr wieder BVB Kompakt. Nächste Woche natürlich den nächsten Podcast. Hab eine gute Zeit. Tschüss.
Ciao.